Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Die Botschaft des Propheten Hosea ist die Botschaft von Gottes unglaublich langmütiger Liebe, die beharrlich das Ziel verfolgt, Israel zu erlösen. Gott lässt nicht ab, Israel zu lieben, obwohl sich dieses Volk mit Händen und Füßen dagegen wehrt. Wer dieses Buch liest, wird staunen über die sehr persönlichen Aspekte, die auch unser Leben betreffen, jedes Mal sehr herausfordernd. Nehmen Sie diese Herausforderung an. Hören Sie heute aus dem Buch Hosea, Gottes erlösende Liebe von Marcel Malgo, das 9. Kapitel mit dem Thema Narren um Christi Willen. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Hosea Kapitel 9. Narren um Christi Willen. Ich lese aus Kapitel 9 die Verse 1 bis 17. Freue dich nicht, Israel, wie die Völker frohlocken, denn du bist deinem Gott durch Hurerei untreu geworden, hast gerne Hurenlohn genommen auf allen Korntennen. Tenne und Kelter werden sie nicht nähren, und der Most wird sie im Stich lassen. Sie sollen nicht bleiben im Land des Herrn, sondern Ephraim muss nach Ägypten zurückkehren und in Assyrien unreine Speisen essen. Sie sollen dem Herrn keinen Wein zum Trankopfer spenden, und an ihren Schlachtopfern wird er kein Wohlgefallen haben. Wie Trauerbrot sollen sie ihnen sein. Alle, die davon essen, verunreinigen sich damit, denn ihr Brot ist nur für ihren Hunger. Es soll nicht ins Haus des Herrn kommen. Was wollt ihr am Feiertag tun, am Tag des Festes des Herrn? Denn siehe, wenn sie wegen der Verwüstung weggezogen sind, so wird Ägypten sie aufnehmen, Memphis sie begraben. Disteln werden ihre silbernen Kleinodien überwuchern, Dornen ihre Hütten. Die Tage der Heimsuchung sind gekommen, die Tage der Vergeltung sind da. Israel soll erfahren, ob der Prophet ein Narr sei, der Geistesmensch wahnsinnig. Und das um deiner großen Schuld willen, weil du so feindselig bist. Ephraim schaut nach Gesichten aus neben meinem Gott. Dem Propheten sind auf allen seinen Wegen Vogelfallen gelegt. Im Haus seines Gottes feindet man ihn an. In tiefe Verderbnis sind sie versunken, wie vor Zeiten in Gibea. Er wird an ihre Missetat gedenken, ihre Sünden wird er strafen. Wie Trauben in der Wüste, so fand ich Israel. Wie eine frühreife Frucht am jungen Feigenbaum erblickte ich eure Väter. Sie aber gingen zum Baal Peor und weihten sich der Schande und wurden zum Greuel wie der, den sie lieben. Ephraims Herrlichkeit fliegt wie ein Vogel davon. Keine Geburt mehr, keine Schwangerschaft, keine Empfängnis. Ja, wenn sie auch ihre Söhne aufziehen, so mache ich sie doch kinderlos, dass kein Mensch mehr da ist. Denn wehe ihnen, wenn ich mich von ihnen abwende. Ephraim, wie ich ihn sehe, ist gepflanzt wie Tyrus in der Aue. Aber er muss seine Söhne zu dem hinausführen, der sie erwürgen wird. Gib ihnen, Herr, was willst du ihnen geben? Gib ihnen einen unfruchtbaren Leib und trockene Brüste. Alle ihre Bosheit stammt von Gilgal her, so dass ich sie dort zu hassen begann. Wegen ihrer schlimmen Handlungen will ich sie aus meinem Haus vertreiben. Ich kann sie nicht mehr lieben, alle ihre Fürsten sind Abtrünnige. Ephraim ist geschlagen, ihre Wurzel ist verdorrt, sie bringen keine Frucht. Wenn sie auch Kinder gebären, so werde ich doch die Lieblinge töten, die aus ihrem Leib hervorkommen. Mein Gott wird sie verwerfen, weil sie ihm nicht gehorcht haben. Darum müssen sie als Flüchtlinge umherirren unter den Heidenvölkern. Geschmäht und verachtet. Die Parallelstelle im Neuen Testament zu Hosea 9, Vers 8 finden wir im 1. Korintherbrief, wo Paulus in Kapitel 4, die Verse 9 bis 10 schreibt, »Es dünkt mich nämlich, Gott habe uns Apostel als die Letzten hingestellt, gleichsam zum Tode bestimmt. Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt, sowohl Engeln als Menschen. Wir sind Narren um Christi willen.« Der Apostel spricht hier stellvertretend für alle Reichsgottesarbeiter und Diener Jesu Christi. Denn sie sind es ja hauptsächlich, die wegen ihres Dienstes, wenn sie diesen ohne Kompromisse verrichten, oft angefeindet werden. Wenn ein Prediger oder Reichsgottesarbeiter nicht von Zeit zu Zeit Schläge bekommt, muss er sich ernstlich fragen, ob seine Botschaft wohl in Ordnung ist. Aber ich bin überzeugt, dass hier in diesem Wort des Paulus nicht nur Prediger und Diener des Herrn gemeint sind. Nein, im weiteren Sinne sind alle Kinder Gottes gemeint. Sagt der Apostel doch an zwei anderen Stellen über alle Gläubigen Folgendes: Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Römer 8, Vers 36. Und 2. Korinther 4, Vers 11: Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben um Jesu willen. Diese Worte symbolisieren in eindrücklicher Weise, was es bedeutet, Narren um Christi willen zu sein. Es handelt sich dabei um nichts anderes als um einen fortwährenden inneren Sterbensprozess, in dem hingegebene Kinder Gottes sich befinden. Sie sind gleichsam geachtet wie Schlachtschafe und immer da in den Tod gegeben um Jesu willen. Das heißt, dass sie Tag für Tag mit Dingen konfrontiert werden, die nur deshalb über sie kommen, weil sie Kinder Gottes sind. Eben Narren um Christi willen. Aus diesem Grund schreibt der Apostel Petrus an alle Gläubigen in 1. Petrus 4, die Verse 12 bis 14: Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Auch im Alten Testament gab es schon Narren um Christi, das heißt um ihres Gottes willen. Auch zu jener Zeit gab es an Gott hingegebene Menschen, die gerade deshalb keinen leichten Stand im Volk hatten. So hören wir zum Beispiel David in Psalm 69, Vers 8 sagen: Denn um deinetwillen trage ich Schmach, mein Angesicht ist voller Schande. Und Jeremia ruft aus in Kapitel 15, Vers 15: Herr, du weißt es ja, denk an mich und nimm dich meiner an. Erkenne, dass ich um deinetwillen Schmach trage. Hosea nun war im wahrsten Sinne des Wortes ein Narr um seines Gottes willen. Dazu möchte ich Hosea 9, Vers 8 zitieren. Wir lesen dort: Ephraim, das ist Israel, liegt auf der Lauer gegen meinen Gott. Dem Propheten, das ist Hosea, sind auf allen seinen Wegen Vogelfallen gelegt. Im Hause seines Gottes feindet man ihn an. Hier werden zwei Anfeindungen erwähnt, welche im Leben des Hosea das Narrsein um seines Gottes willen charakterisieren. Erstens, es wurden ihm Hinterhalte gelegt. Dem Propheten sind auf allen seinen Wegen Vogelfallen gelegt. Zweitens, die Hingabe an seinen Gott, sein persönlicher Gottesdienst, wurde gestört. Im Hause seines Gottes feindet man ihn an. Das ist noch heute so. Diese zwei negativen Dinge charakterisieren auch in unserem Leben das Narrsein um Christi willen. Denn wir alle werden, sofern wir in treuer Hingabe leben, in unserem Alltagsleben, aber auch im geistlichen Leben nicht in Ruhe gelassen, sondern immer wieder angefochten und angefeindet. Am Anfang stellten wir fest, dass Paulus alle Gläubigen meint, wenn er in Römer 8, Vers 36 sagt: Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Und 2. Korinther 4, Vers 11: Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben um Jesu willen. Ja, wahrhaftig, diese Worte sind es, die in klarer Weise charakterisieren, was es heißt, Narren um Christi willen zu sein. Nämlich, dass wir Tag für Tag nur deshalb mit verschiedenen Dingen und Situationen konfrontiert werden, weil wir Kinder Gottes sind. Hosea als Zielscheibe für feindliche Angriffe. Wir haben in Hosea 9, Vers 8 noch eine sehr interessante Aussage. Ephraim, das ist Israel, liegt auf der Lauer gegen meinen Gott. Es hat den Anschein, dass dieser Teil des Verses für die Übersetzer nicht ganz einfach zu übersetzen war. Man merkt es, wenn man verschiedene Übersetzungen miteinander vergleicht. Bruns zum Beispiel sagt: Ephraim liegt auf der Lauer neben dem Zelt des Propheten. Diese Übersetzungsart wird auch von der Mengebibel in einer Erklärung bestätigt. Hosea wurde also nicht nur in der Weise zum Narren seines Gottes gemacht, indem er ganz allgemein im Alltagsleben angefeindet wurde, sondern er wurde auch in besonderer Weise daheim, in seinem privaten Umfeld angegriffen. Die Worte »neben dem Zelt des Propheten« sprechen über Hoseas Zuhause. Und dort lag Israel, wie der Text es sagt, auf der Lauer. Wir fragen uns, was war wohl der Ansatzpunkt, wo man Hosea in seinen eigenen vier Wänden angreifen konnte? Was war der Punkt in Hoseas privatem Leben, auf den sich seine Feinde konzentrieren konnten? Da gab es eben etwas, was durchaus zur Zielscheibe werden konnte. Seine Frau. Warum? Wo lag das Problem? Nun, Hoseas Frau war eine ehemalige Prostituierte. Am Anfang von Hoseas Prophetenlaufbahn war es tatsächlich so gewesen, dass ihm von Gott befohlen wurde, sozusagen als lebendige Botschaft an Israel, eine Prostituierte zu heiraten. Wir lesen dies in Hosea Kapitel 1, Vers 2. Da der Herr anfing zu reden durch Hosea, sprach er zu ihm, »Gehe hin und nimm ein Hurenweib und Hurenkinder, denn das Land läuft vom Herrn der Hurerei nach.« Während dem Lesen sieht man in Hosea doch wahrhaftig einen Menschen vor sich, der zum Narren geworden ist um seines Gottes willen. Einen Menschen, der seines Gottes wegen kein leichtes Leben hatte. Aber damit noch nicht genug. Es kamen auch noch drei Kinder zur Welt, die alle, von Gott selbst verordnet, sehr merkwürdige Namen tragen mussten. Das erste Kind hieß Jesreel. Dieser Name zeugte vom Gericht, das über Israel kommen würde. Das zweite Kind wurde Lo-Ruchama genannt, das heißt nicht begnadigt. Und das dritte Kind trug den Namen Lo-Ami, was bedeutet nicht mein Volk. Diese Kinder sollten Israel sinnbildlich durch ihren Namen Gottes Botschaft vermitteln. Abgesehen davon, dass dies für die Kinder selbst schon nicht einfach gewesen sein muss, war es wohl auch ein Problem für Hosea. Denn dachte man nicht immer dann, wenn man den Namen der Kinder nannte, auch an ihn, den Vater? Vielleicht gab es sogar einige, die Hosea für nicht mehr ganz normal hielten, ihn vielleicht sogar für unzurechnungsfähig erklärten. Ja, Hosea war in der Tat zu einem Narren um seines Gottes willen geworden. Hosea war ein Mann, auf den man mit dem Finger zeigte, den man wahrscheinlich verlachte und nicht mehr für voll nahm. Aber kehren wir wieder zurück zu seiner Frau. Sie war ehemals eine Prostituierte. Heiratete Hosea, hatte mit ihm drei Kinder, fiel dann aber wieder zurück in ihr altes Leben. Wie werden seine Feinde angesichts dieser Tatsache über ihn gespottet haben? Seht, das will ein Prophet sein? Er hält sich für gottesfürchtig, aber in seiner Familie stimmt es hinten und vorne nicht. Ein Narr um seines Gottes willen. Hier nun möchte ich das Schicksal Hoseas auf uns persönlich anwenden. Was es bedeutet, Narren um Christi willen zu sein. Stimmt es in Ihrer Familie auch nicht? Haben Sie vielleicht ungläubige Familienmitglieder zu Hause? Den Ehemann, die Ehefrau oder Kinder? Wenn ja, dann wissen Sie aus eigener, schmerzlicher Erfahrung, das ist kein einfacher Weg. Nein, hier gilt es, manches einzustecken. Es geht nicht um die Frage, warum in Ihrem persönlichen Umfeld der eine oder der andere nicht gläubig ist. Nein, es geht darum, dass das Narrsein um Christi willen besonders scharfe Konturen annimmt, wenn sie mit ungläubigen Familienmitgliedern zusammenleben müssen, wie das bei Hosea der Fall gewesen war. Und warum? Nicht in erster Linie deshalb, weil andere über sie tuscheln oder vielleicht sogar mit dem Finger auf sie zeigen. Nein, sondern weil der Glaube an Jesus für die Ungläubigen eine Torheit ist und sie, der Gläubige, aus diesem Grund zum Narren gemacht werden um Christi willen. Paulus schreibt es ganz klar in 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Und wenn die Gläubigen an dieses Wort glauben, dann sind sie in den Augen der Welt doch Narren, oder? Aber nun möchte ich diejenigen unter uns, die das betrifft, von ganzem Herzen ermutigen. Denn Paulus hat in diesem Text nicht nur gesagt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, sondern auch, uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. Wenn Sie zu Hause auch alleine stehen mit Ihrem Glauben an Jesus Christus, verzagen Sie nicht. Sie sind zwar in Ihrer Familie ein Narr um Christi willen, aber dafür verfügen Sie über etwas, was Ungläubige nicht annähernd kennen, über Gotteskraft. Im Buch der Sprüche ist 72 Mal über den oder die Narren die Rede. Alle diese Stellen sind äußerst negativ und es ist auch ganz klar warum. Weil ein Narr eben ein Narr ist, das heißt einer, den man nicht für voll nimmt. Aber eine Stelle von diesen 72 Stellen im Buch der Sprüche birgt doch etwas Besonderes in sich. Da heißt es in Sprüche 26, Vers 12, Wenn du einen siehst, der sich weise dünkt, da ist an einem Narren mehr Hoffnung denn an ihm. Dies ist ein Wort an Sie persönlich. Wenn Ihr ungläubiger Ehepartner oder Ihre ungläubigen Kinder Sie vielleicht belächeln, weil Sie an Jesus glauben, das heißt sich besser und klüger fühlen als Sie, dann wissen Sie, für mich, den Narren, gibt es mehr Hoffnung als für Sie, denn mir gehört die Gotteskraft. Halten Sie sich also an dieser unverbrüchlichen Wahrheit fest, Sie gesegneter Narr, um Christi willen. Denken Sie immer wieder daran, was für die anderen eine Torheit ist, ist für Sie eine Gotteskraft. Proklamieren Sie das Wort aus Römer 1, Vers 16, wo steht, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Seien Sie lieber ein Narr um Christi willen, als ein Weiser um Ihrer selbst willen. Denn Sie haben erlebt, was es heißt, die Kraft Gottes zu kennen. Das dürfen Sie immer wieder neu erfahren und dann auch proklamieren. Gerade dann, wenn das Narrsein um Christi willen besonders hart drückt. Wir sollen uns nicht selbst zum Narren machen. An dieser Stelle möchte ich noch eine wichtige Ergänzung hinzufügen. Es geht bei dieser Sache darum, bereit zu sein, um Christi willen ein Narr zu sein, nicht darum, sich selbst zum Narren zu machen. Damit meine ich, dass wir nicht eine dermaßen aufgesetzte Frömmigkeit zur Schau tragen, dass vielleicht ein nie wieder gutzumachender Schaden entsteht. Das geschieht dann, wenn man frommer sein möchte als Jesus Christus selbst. Es geht vielmehr um das, was auch unser Herr erleiden musste. Er wurde oftmals als Narr angesehen, sogar von seiner eigenen Familie. Es heißt in Markus 3, Vers 21, da es die Seinen hörten, gingen sie aus und wollten ihn halten, denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Ein anderes Mal sagten die Juden zu Jesus in Johannes 8, Vers 48, sagen wir nicht recht, dass du ein Samariter bist und hast den Teufel? Und nochmals lesen wir, dass viele von Jesus sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Was hört ihr auf ihn? Wahrhaftig, auch Jesus wurde als Narr angesehen und verspottet. Deshalb sagte er einmal fast lakonisch in Markus 6, Vers 4, ein Prophet gilt nirgends weniger denn im Vaterland und daheim bei den Seinen. Wie reagierte Jesus auf diese Tatsache? Er ließ sich nicht beirren und verfolgte beharrlich seinen Auftrag, die Verlorenen zu retten. Es war nicht so, dass er jetzt alle Menschen tunlichst mied, weil einige unter ihnen ihm arg zusetzten. Nein, nach wie vor war er in unaussprechlicher Liebe um die Menschen bemüht. Diese Liebe machte auch vor Zöllnern, Huren und Sündern, den Verachtetsten unter dem Volk, nicht Halt. Doch gerade das nahm man ihm damals sehr übel. So lesen wir in Markus 2, Vers 16. Als die Schriftgelehrten und die Pharisäer sahen, dass er mit den Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Einige praktische Beispiele. Manchmal hört man von wiedergeborenen Christen, ich kann unmöglich zur Hochzeit meiner ungläubigen Tochter gehen, da ist der reinste Sündenpfuhl. Oder meine Enkelkinder werden in der Kirche konfirmiert, da kann ich unmöglich dabei sein und so weiter. Hier sind Christen drauf und dran, vieles kaputt zu machen und stehen im Begriff, durch eine falsch verstandene, fleischliche Frömmigkeit ein zerstörerisches Werk zu verrichten. Sie merken gar nicht, dass sie sich somit sozusagen selbst zum Narren machen. Denn ihre ungläubigen Angehörigen werden gewiss nicht sagen, wie konsequent diese Person doch ihren Glauben auslebt, sondern vielmehr werden sie dieser Person Unverständnis und Kopfschütteln entgegenbringen. Warum konnte Jesus damals ungläubige Menschen vom Glauben überzeugen? Natürlich in erster Linie, weil er besondere Vollmacht hatte, aber auch, weil er sie in Liebe aufsuchte und ihnen damit ein Zeugnis war, sodass viele ihm ihr Herz und Leben auslieferten. Wohlverstanden, er machte sich nie ihrer Sünden teilhaftig. Es gab für ihn klare Grenzen, aber er machte sich ihrer Herzen teilhaftig und das war sein großes Plus. So sollte es auch bei uns sein. Einerseits ist es völlig klar, dass wir manches nicht mitmachen können und zu bestimmten Dingen Nein sagen müssen. Aber andererseits sollten wir den Menschen selbst doch in unser Herz schließen. Das könnte in der Praxis folgendermaßen aussehen. Ja, ich gehe zur Hochzeit meines ungläubigen Kindes. Ich werde es in meine Arme schließen und ihm alles Gute wünschen. Ich werde mit ihm zusammen ein Glas Wein trinken. Aber nein, ich werde dann nicht mehr da sein, wenn das Fest vielleicht in ein anstößiges Gelage ausartet, wenn das Niveau des Abends dramatisch sinkt, wenn man anfängt, sich regelrecht sündig zu verhalten. Wenn Sie versuchen, so zu leben, dann verschließen Sie nicht endgültig die Tür zu den Herzen Ihrer Lieben. Wie oft leben Eltern in großer Trauer, weil die Verbindung zu ihren Kindern völlig abgebrochen ist. Wenn man dann allerdings ein bisschen nachfragt, warum das alles so gekommen ist, dann hört man von gravierenden Fehlern und Fehlentscheidungen, die im Laufe der Jahre gemacht wurden. Wenn Sie, lieber Leser, in Ihrer Familie, in Ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis ungläubige Menschen haben, dann beherzigen Sie bitte Folgendes. Erstens, sorgen Sie dafür, dass diese Menschen wissen, dass sie an Jesus Christus glauben und er ihnen ewiges Leben geschenkt hat. Zweitens, sorgen Sie ferner dafür, dass diese Menschen darüber informiert sind, worum es sich bei ihrem Glauben handelt. Was es bedeutet, an Jesus Christus zu glauben. Welche Bedeutung das Blut Jesu und Golgatha hat. Was es heißt, ewiges Leben zu haben. Drittens, wenn die betreffenden ungläubigen Menschen Kenntnis haben von ihrem Glauben und was er bedeutet, dann fangen Sie bitte nicht an, sie anzupredigen oder gar in Anführungsstrichen tot zu predigen. Viertens, lassen Sie sich nie dazu hinreißen, diese noch ungläubigen Menschen zu ignorieren oder links liegen zu lassen, weil sich Ihre Frömmigkeit in Ihrer Nähe nicht wohlfühlt. Fünftens, tun Sie das, was Jesus tat. Es heißt von ihm in Markus 2, Vers 15, und es begab sich, da er zu Tische saß in seinem Hause, im Hause Levis des Zöllners, setzten sich viele Zöllner und Sünder zu Tische mit Jesu. Sechstens, beten Sie jeden Tag für diese Menschen, errichten Sie eine Gebetsmauer um sie. Und hier gilt, was Jakobus schreibt in Kapitel 5, Vers 16. Das inständige Gebet eines Gerechten hat große Kraft. Wie können wir das praktisch umsetzen, was wir soeben über Jesus gelesen haben? Es begab sich, da er zu Tische saß, setzten sich viele Zöllner und Sünder zu Tische mit Jesu. Wenn zum Beispiel Ihr ungläubiger Mann gerne Fußball im Fernsehen schaut, dann lassen Sie ihn doch schauen und bringen Sie ihm, währenddem er sich das Spiel anschaut, auch noch ein Bier, wenn er es mag. Oder wenn Ihre ungläubige Ehefrau schon lange einen Kurs für kreatives Basteln besuchen möchte, dann leiten Sie dafür alles in die Wege. Organisieren Sie die Sache, damit Ihre Frau diesen Kurs besuchen kann. Wenn Ihre ungläubigen Kinder, die vielleicht bereits im Teenageralter sind, so gerne einmal in den Europapark möchten, dann bitte hören Sie endlich auf, dies abzublocken. Nein, zahlen Sie Ihren Kindern einen Tag Europapark. Wenn Sie so leben, dann werden Sie sehen, was alles geschehen kann. Sie sind dann zwar nach wie vor ein Narr um Christi willen, weil für die anderen Ihr ganzer Glaube mit allem Drum und Dran nach wie vor eine Torheit ist. Aber wenn Sie gerade deshalb dem anderen Ihre Liebe zeigen, dann machen Sie sich erstens nicht selbst zum Narren. Denn der andere merkt es ganz deutlich. Der steht zu mir, der fühlt sich nicht besser als ich. Und zweitens haben Sie damit begonnen, ein Samenkorn zu sehen, das irgendwann einmal ganz sicher aufgehen wird. Was tun, wenn einem durch Ungläubige Leid widerfährt? Ich möchte noch kurz auf ein Problem eingehen, das sehr ernst zu nehmen ist. Es gibt Fälle, wo der gläubige Teil so unter dem Ungläubigen leidet, dass man sich manchmal keinen Rat mehr weiß. So kann es zum Beispiel leider durchaus vorkommen, dass gläubige Frauen von ihren ungläubigen Männern geschlagen werden. Da reicht es nicht, wenn man ihr auf die Schulter klopft und sagt, so, sei nun ganz lieb ein Narr um Christi willen. Das wäre eine recht bittere Pille. Was ist in einem solchen Falle zu tun? Dazu drei Antworten. Erstens, halten Sie bitte immer vor Augen, dass alles nur so weit gehen kann, wie Gott es zulässt. Es mag für Sie manchmal sehr schwer sein. Das Leid mag Sie an manchen Tagen fast erdrücken und Sie sehen keinen Lichtblick mehr. Aber dennoch bleibt bestehen, dass jedes Gramm Ihres Leids bei Gott genau abgewogen ist. Das bedeutet, dass es nie so weit kommen kann, dass Sie nicht mehr durchkommen werden oder Sie irgendwann nicht mehr überwinden können. Nein, vielmehr steht in 1. Korinther 10, Vers 13 geschrieben, Gott aber ist treu, der wird euch nicht über euer Vermögen versucht werden lassen, sondern wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, dass ihr sie ertragen könnt. Glauben Sie mir, es wird nie so weit kommen, dass sie völlig untergehen. Nein, denn der Herr hält genauestens Maß. Diesbezüglich haben wir in der Bibel ein herrliches Wort. Wir lesen es im Psalm 68, Vers 20. Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Und Petrus ist es, der in diesem Zusammenhang in 2. Petrus 2, Vers 9 sagt: Der Herr weiß, die Frommen aus der Versuchung zu erretten. Ist das nicht ermutigend? Halten Sie sich an dieser herrlichen Wahrheit fest, dass der Herr den Pegel Ihres Leides genau einstellt. Sie sind nicht Ihrem Schicksal überlassen, sondern einem gnädigen Gott. Zweitens, wenn Sie nicht mehr durchblicken, weil Ihnen Ihre ungläubigen Familienmitglieder so arg zusetzen, dann denken Sie an Jesus und an das, was Er durchgemacht hat. Im Hebräerbrief heißt es in Kapitel 12, Vers 2, dass Jesus Christus, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete. Im anschließenden 13. Vers werden wir dazu aufgefordert: Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Wenn Sie sich also in großer Not befinden und der Mut beginnt, Sie zu verlassen, dann dürfen Sie, so sagt es der Hebräerbrief, an Jesus denken, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat. Denken Sie in Ihrem Leiden an seine Leiden. Oder wie es uns der Apostel Paulus in 2. Thessalonicher 3, Vers 5 sagt: Der Herr aber richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und auf das Ausharren des Christus. Wenn Sie das ganz bewusst tun, haben Sie ein gewaltiges Potenzial in Händen, um nicht matt und mutlos zu werden. Drittens, wenn Ihnen Ihr Leid wegen den Ungläubigen in Ihrer Familie zu schwer wird und Sie es fast nicht mehr ertragen können, dann denken Sie doch bitte auch ganz neu darüber nach, weshalb Sie diese Leiden durchmachen. Um wessen Willen sind Sie denn ein Narr? Um Christi Willen. Das bedeutet, dass nicht Sie in erster Linie angegriffen werden, sondern Christus. Er ist es, der leidet, durch Sie hindurch. Einmal richtete der Herr an seine Jünger ganz besondere Worte in Lukas 22, Vers 28. Ihr aber seid, die ihr ausgeharrt habt bei mir in meinen Anfechtungen. Achten wir auf diese Worte: Ausgeharrt bei mir in meinen Anfechtungen. Er wurde angefeindet, er wurde zum Narren gemacht, er wurde verlassen, er litt große Anfechtungen, aber Sie, seine Jünger, harrten darin bei ihm aus. Sehen doch auch Sie Ihre Leiden, die Sie wegen Ungläubigen in Ihrer nächsten Umgebung durchmachen, in diesem Licht, dass es Jesus ist, der in erster Linie angefochten und angefeindet wird. Es geht nur um ihn. Er ist es, der zum Narren gemacht wird, aber Sie dürfen darin bei ihm ausharren. Und ich versichere Ihnen, wenn Sie Ihre Leiden in diesem Licht sehen, werden auch Sie es einmal aus Jesu Mund hören dürfen: Du hast ausgeharrt bei mir in meinen Anfechtungen.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Taschenbuch Hosea, Gottes erlösende Liebe von Marcel Malgo, hörten Sie soeben das 9. Kapitel mit dem Thema Narren um Christi Willen. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.